Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt, was er geschaffen hat. Christus spricht: Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Liebe Gemeinde, ein großer Satz, in dem Jesus deutlich macht, er bleibt nicht auf Distanz. Er kommt zu uns Menschen, kommt durch sein Wort und durch die Gemeinschaft seiner Gemeinde. Und deshalb dürfen wir erwarten, dass er uns auch heute Morgen begegnet, uns stärkt und uns neu ausrichtet. Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zum Abendmahlsgottesdienst. Besonders begrüßen wir heute Morgen Ute Trautwein. Die ist extra aus Matiaso hier nach Neunkirchen gekommen. Und da ist sie die Direktorin des Kinderheims und des Krankenhauses der Allianzmission, früher Neukirchener Mission, wohl so war das. Genau, und wir unterstützen die Arbeit, vermittelt durch die Heidrun, auch als Gemeinde. Und sie werden uns heute so einen kurzen Bericht geben. Vielen Dank. Wir singen, also morgen ist ganz frisch und neu.
Liebe Gemeinde, Psalm 34 ist ein Dankpsalm. Ein Mensch blickt zurück und erkennt, Gott hat ihn getragen, bewahrt und versorgt. Darum lädt der andere ein, mit ihm Gott zu preisen und ihm zu vertrauen. Ich lade Sie ein, mit mir nun gemeinsam Psalm 34 zu sprechen. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir, und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als ich im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel lagert sich um die Herr, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Amen.
Laudate omnes gentes. Wir beten und stehen dazu auf. Treuer Gott, lieber Vater im Himmel, du lädst uns ein in deine Gegenwart. Du schenkst uns Gemeinschaft, dein Wort und deinen Frieden. Danke. Wir bringen dir, was uns bewegt, unsere Freude und unsere Sorgen, unsere Dankbarkeit und unsere Fragen. Und wir bekennen dir auch, was nicht gut ist. Oft vertrauen wir mehr auf das, was wir besitzen, als auf dich. Oft kreisen wir um uns selbst und übersehen die Menschen neben uns. Oft halten wir fest, wo wir teilen könnten und leben, als müssten wir alles allein sichern. Treuer Gott, vergib uns. Nimm weg, was zwischen dir und uns steht. Schenke uns ein neues Herz, das auf dich vertraut und offene Hände für das, was du uns anvertraust. Segne diesen Gottesdienst. Öffne unsere Ohren für dein Wort, unsere Herzen für dein Reden und stärke uns durch die Gemeinschaft mit dir und miteinander. Amen. Wovon hängt ein gelungenes Leben ab? Diese Frage beschäftigt Menschen bis heute. Zu Jesus kommt ein Mann mit einer Streitfrage ums Erbe. Aber Jesus lenkt den Blick auf etwas Tieferes. Nicht Besitz macht das Leben reich, sondern die Beziehung zu Gott. Ich lese das Gleichnis vom reichen Kornbauern aus Lukas 12, die Verse 13 bis 21. Einer aus der Menge bat Jesus: Meister, sag doch meinem Bruder, er soll das väterliche Erbe mit mir teilen. Jesus entgegnete ihm: Lieber Mann, wer hat mich denn zum Richter über euch eingesetzt oder zum Vermittler in euren Erbangelegenheiten? Dann wandte er sich an alle und sagte: Nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her: Was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er: Ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen: Du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm: Du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das alles gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte: So geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Wir antworten auf die Lesung mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz und wir singen.
Liebe Gemeinde, beim Thema Geld wird's schnell still. Die Leute reden ja über vieles gern. Aber wenn es ums eigene Geld geht, also um den eigenen Besitz, das eigene Vermögen, das Sparbuch, das, was man spendet oder eben nicht spendet, dann ist es schnell privat. Dabei hat Jesus doch erstaunlich oft über Geld gesprochen. Also öfter als über das, was man ihm manchmal so unterschiebt, worüber er oft gesprochen habe. Und er hat nicht über Geld gesprochen, weil Geld das Wichtigste wäre, sondern weil sich am Umgang mit dem Geld gerade zeigt, woran unser Herz hängt. Der Predigtext führt in die Anfangszeit der christlichen Gemeinde. Und er steht in der Apostelgeschichte im 4. Kapitel. Und wenn man den Abschnitt liest, dann könnte man meinen, es ginge ums Geld. Aber ich glaube, es geht nicht ums Geld. Es geht um Jesus. Es geht um Menschen, die Jesus verändert hat. Und weil Jesus die Mitte ihres Lebens geworden ist, verändert sich auch ihr Umgang mit ihrem Besitz. Aber hören Sie selbst, Apostelgeschichte 4, ab 32. Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Keiner betrachtete etwas von seinem Besitz als sein persönliches Eigentum. Vielmehr gehörte alles, was sie hatten, ihnen allen gemeinsam. Mit großer Kraft traten die Apostel als Zeugen dafür auf, dass Jesus der Herr auferstanden war. Gottes Gnade war unter ihnen in reichem Maß spürbar. Keiner von ihnen musste Not leiden. Wer Grundstücke oder Häuser besaß, verkaufte diese und stellte den Erlös zur Verfügung. Er legte das Geld den Aposteln zu Füßen. Davon erhielt jeder Bedürftige so viel, wie er brauchte. So machte es auch Josef, ein Levit, der aus Zypern stammte. Die Apostel nannten ihn Barnabas, das bedeutet der Tröster. Josef verkaufte einen Acker, der ihm gehörte. Den Erlös stellte er der Gemeinde zur Verfügung und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Keiner betrachtete etwas von seinem Besitz als sein persönliches Eigentum. Vielmehr gehörte alles, was sie hatten, ihnen allen gemeinsam. Das hört sich unglaublich an, oder? Also, vielleicht denken jetzt manche, war das so eine Art christlicher Kommunismus? Also, alle werden gezwungen, ihren Besitz abzugeben. Nee, falsch. War es nicht. Niemand wurde gezwungen, seinen Besitz aufzugeben. Niemand. Die Bibel kennt Eigentum. Und wenn Sie Bibel lesen, merken Sie, da wird ohne moralische Wertung von Reichen und Armen gesprochen. Besitz wird nicht verteufelt. Aber bevor wir auf Besitz und Geld schauen, sollten wir auf was anderes achten. Lukas bewundert nämlich gar nicht zuerst die Großzügigkeit der Christen, sondern er bewundert ihre Gemeinschaft. Die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Ich meine, das ist fast genauso unglaublich wie das mit dem Besitz, aber die ganze Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Und das ist für Lukas das eigentliche Wunder. Da sitzen Menschen nebeneinander, die hätten sonst niemals an einem Tisch gesessen. Never ever. Der Wohlhabende sitzt neben dem Tagelöhner und der Witwer neben der Geschäftsfrau. Menschen mit total anderen Lebensgeschichten. Und trotzdem, die erleben sich alle als Geschwister. Die gehören zusammen, nicht weil sie alle gleich geworden wären, nicht weil plötzlich alle gleich viel besitzen, sondern weil sie alle zu Jesus gehören. Das war damals revolutionär. Weil auch da war die Gesellschaft streng gegliedert. Die Reichen blieben unter sich und die Armen ebenso. Also das kannte man schon damals. Gleich und gleich gesellt sich gern. Hat sich irgendwie so durchgezogen durch die Geschichte. Aber jetzt sitzen alle plötzlich gemeinsam am Tisch des Herrn. Sie beten miteinander, sie hören miteinander auf Gottes Wort. Und sie merken, uns verbindet viel mehr als Herkunft, Besitz oder Bildung. Uns verbindet einer, der Jesus Christus. Warum? Naja, weil der die Mitte ihres Lebens geworden war. Mitten in diesem Abschnitt in der Apostelgeschichte steht ein Satz, den man leicht überliest, weil das andere sich so unmöglich anhört. Da steht, mit großer Kraft traten die Apostel als Zeugen dafür auf, dass Jesus der Herr auferstanden war. Gottes Gnade war unter ihnen in reichem Maß spürbar. Liebe Gemeinde, ich glaube, dass das der Schlüssel ist. Die Gemeinschaft entsteht nicht aus einem sozialen Programm oder aus einer politischen Überzeugung und auch nicht aus moralischen Appellen. Jetzt gleich geht ihr nach Hause und spendet den Zehnten. Die Gemeinschaft entsteht aus Ostern. Die Menschen wissen und haben für sich erfahren, dieser Jesus lebt. Und weil der lebt, hat der Tod nicht das letzte Wort. Und deshalb liegt unsere Zukunft nicht in unseren Händen, sondern in seinen. Und wer das glaubt, dessen Verhältnis zum Besitz ändert sich. Nicht schlagartig, auch nicht vollkommen. Und manchmal muss man auch viel beten dafür, dass sich was tut bei einem. Aber es wird sich verändern, spürbar. Denn wenn Jesus auferweckt worden ist und lebt, dann hängt mein Leben doch nicht mehr an meinem Kontostand. Dann hängt meine Zukunft auch nicht an meinem Depot. Und dann wird mein Steuerberater auch nicht zu meinem Lebensberater. Hören Sie auch schon mal den Satz, mein Steuerberater hat mir gesagt. Kriege ich ab und zu schon mal so einen Lachkrampf innerlich. Steuerberater als Lebensberater, geht's klüger? Wenn Jesus auferweckt worden ist, dann darf ich wissen, mein Leben ist bei Gott geborgen. Und meine Zukunft auch. Und deshalb passt diese Lesung aus Lukas 12, die wir eben gehört haben, so gut zu diesem Sonntag. Der reiche Kornbauer war ein erfolgreicher Mann, der war tüchtig und der war fleißig, alles gut. Und sein Problem ist nicht sein Reichtum. Sein Problem ist sein Denken. Und in seinem Denken kommt nur er vor. Haben Sie mal mitgezählt? Ich, mein, meine, mich. Von vorne bis hinten, ständig. Da kriegten Sie für eine Deutscharbeit Ausdruck. Gott kommt nicht vor und andere Menschen auch nicht. Aber er, ständig. Und darum ist er eigentlich total arm, obwohl er so reich ist. Und die Christen in Jerusalem leben anders. Die haben entdeckt, was wir haben, das haben wir von Gott. Und was wir von Gott haben, das ist uns anvertraut. Und deshalb sagen sie, weder Besitz ist schlecht, noch sagen sie, Besitz ist alles. Ich glaube, sie sagen, Besitz verpflichtet. Liebe Gemeinde, Gott gibt uns Dinge nicht nur zum Selbstzweck. Er gibt sie uns, damit wir verantwortlich damit umgehen. Und das gilt für unser Geld und das gilt für unsere Zeit und das gilt für unsere Begabungen und für unseren Einfluss und was weiß ich. Alles, was wir haben, ist Gabe Gottes und zugleich Aufgabe. Und darum will ich mich selbst auch immer wieder fragen, welche Rolle spielt eigentlich das Geld in meinem Leben? Ich habe gestern Steuererklärung gemacht. Ich weiß noch viel, was ich gemacht habe im letzten Jahr, also wir. Jesus sagt mal, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und Luther ist noch ein bisschen schärfer, woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Das ist eine unbequeme Frage. Geld gibt ja auch Sicherheit. Also ich bin froh, dass ich genug habe. Geld gibt ja auch Sicherheit, aber vielleicht ist das auch nur das Gefühl von Sicherheit. Und Sicherheit finde ich ja eigentlich ganz gut, gerade in einer Welt, die ja an vielem so unsicher wird. Da ist die Versuchung echt groß, sich an den Besitz zu klammern. Aber Besitz kann auch besessen machen. Und er kann auch das Herz gefangen nehmen, das Denken. Deshalb warnt Jesus so eindringlich davor. Und schon Israel, das können Sie im Alten Testament nachlesen, hat Großzügigkeit gelernt. Durch den Zehnten, da gab es damals Armenfürsorge und regelmäßigen Schuldenerlass. Interessant, alle 50 Jahre haben die Leute ihren Besitz wieder gekriegt. Also das hat nie dazu geführt, dass manche nicht mehr wussten, wo sie es reinstecken sollten, sondern nach 50 Jahren fing man wieder von vorne an. Nicht schlecht, oder? Also wer nichts hat, würde sagen, nicht schlecht. Wer was hat, weiß ich nicht, was er sagt. Großzügigkeit fällt nicht vom Himmel. Großzügigkeit muss man auch lernen. Gehen Sie auch schon mal einkaufen? Vermutlich ja, oder? Und so ein 20-Euro-Schein ist doch nichts. Sofort weg. Aber wenn ich gleich da hinten vorbeigehe, beim Dirk oder so, oder beim Henning oder was weiß ich, wer das Ding da hinhält, dann wird 20 Euro. Das ist echt groß. Das war vor 2000 Jahren wahrscheinlich nicht anders als heute. Und doch haben die Christen damals was Wunderbares entdeckt. Wer gibt, wird nicht ärmer. Würde ich bestätigen. Wer gibt, wird nicht ärmer. Zumindest nicht im entscheidenden Sinne. Der gewinnt nämlich etwas. Der gewinnt Freiheit. Freiheit von der Angst, zu kurz zu kommen. Ich kann es loslassen. Freiheit vom Festhalten. Freiheit vom ständigen Ich, meine, unser, was weiß ich. Vom Drehen um sich selber. Und wer auf Gott vertraut, muss nicht alles krampfhaft sichern. Der darf lernen, mit offenen Händen zu leben. Und vielleicht erleben wir das auch heute Morgen. Sie werden gleich berichten aus Ihrer Arbeit in Matiaso. Zwischen Neunkirchen und Matiaso liegen viele tausend Kilometer. Wie viele? 14.000, ja. Und das sind unterschiedliche Kulturen. Wir haben völlig unterschiedliche Lebensbedingungen, denke ich mal. Ich war noch nie da, denke ich mir so. Aber wir gehören ja zusammen. Warum? Weil wir demselben Herrn angehören. Wir haben dieselbe Mitte. Und deshalb endet christliche Gemeinschaft auch nicht an der eigenen Haustür oder im freien Grund und auch nicht an der Landesgrenze. Wo Menschen in diesem Christus miteinander verbunden sind, da hat man auch Verantwortung füreinander. Und darum unterstützen wir als Gemeinde die Arbeit in Matiaso oder Waymaker oder die Schulpartnerschaft in Buhesi. Nicht aus Mitleid oder von oben herab, sondern weil wir Geschwister sind und weil wir alle zu der einen weltweiten Gemeinde Jesu Christi gehören. Gleich feiern wir Abendmahl. Dem Abendmahl wird deutlich, worauf das am Ende alles hinausläuft. Beim Abendmahl stehen auch die Großzügigen nicht neben den Geizigen und nicht die Erfolgreichen neben den Gescheiterten. Da stehen auch nicht die Reichen neben den Armen, sondern da stehen Menschen nebeneinander, die alle dasselbe brauchen und von demselben leben, von Gottes Gnade. Da bringt niemand etwas mit und da muss niemand etwas vorweisen. Und alle empfangen Brot und Saft und Vergebung und Gemeinschaft und das Leben. Und das kommt alles von Jesus Christus. Und vielleicht ist das dann das Geheimnis christlicher Großzügigkeit. Wir geben nicht, damit Gott uns liebt, sondern wir geben, weil Gott uns liebt. Wir teilen nicht, um Christen zu werden, sondern wir teilen, weil wir Christen sind. Wir öffnen unsere Hände, weil dieser Christus seine Hände für uns geöffnet hat. Der Herr des Himmels wurde arm für uns. Der gab sich für uns hin, der schenkte uns alles. Und wir dürfen lernen, mit offenen Händen zu leben. Denn die den Herrn suchen, heißt es im Psalm 34, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Ich bete. Treuer Gott, lieber Vater im Himmel, danke, dass unser Leben in deiner Hand liegt. Bewahre uns vor einem engen Herzen. Schenke uns Vertrauen statt Angst, Dankbarkeit statt haben wollen. Und offene Hände für die Menschen, die du uns an die Seite stellst. Amen.
Ein herzliches Dankeschön Ihnen allen für 40 Jahre miteinander in Matyazo, Tansania, Ostafrika. Ich bin extra dafür gekommen, nein, das ist nicht ganz richtig, ich bin schon ein bisschen da, aber um Ihnen an dieser Stelle Danke zu sagen für diese unheimliche Gemeinschaft, die wir haben dürfen. Ich habe Ihnen heute ein paar Eindrücke, aktuelle Eindrücke aus Matyazo mitgebracht als Film, den ich aber dann nochmal kommentieren kann, wo es nötig ist. Und später im Ausgang werde ich auch noch bereit sein für Gespräche, falls dann noch nähere Fragen sind. Dann sage ich mal Film ab. Wir haben zusammen das Lied Nun danket alle Gott. Das gleiche haben wir jetzt in der Sprache in Tansania, das Kiswahili. Das hören Sie nochmal unterlegt. Das ist also direkt jetzt das Krankenhaus und Kinderheim, die Mitarbeiter. Ja, Sie sehen einmal das ganze Gelände. Wir gehen mal jetzt erstmal in den Krankenhausbereich. Das hier in der Mitte ist die Kapelle, die ist auch noch ausbaufähig. Alle Bereiche mit den schönen blauen Dächern sind neu und die Bereiche mit den nicht so schönen Dächern sind noch Restaurierungs- oder Neubau. Fähig. Das ist die Patientenküche, also die Patienten werden versorgt von ihren Angehörigen. Patienten. Das sind Gebäude, wo die Angehörigen der Patienten schlafen können, weil die Patienten zum Teil auch von weiter her kommen. Das sind jetzt Mitarbeiter. Patienten kommen häufig auch mit dem Motorrad direkt dann ans Bett, ans Krankenbett. Das ist auf unserer Intensivstation bei der Morgenbesprechung. Das ist im Kreissaalbereich, in dem OP-Bereich. Mitarbeiter. Das sind unsere Hebammen, auch männliche Hebammen sind dabei. Medikamentenausgabe, Operationsbereich. Das ist jetzt bei unserer Morgenandacht. Ein großer Wunsch ist auch, eine Kapelle bauen zu können, wo wir dann halt auch noch mehr Jesus in den Mittelpunkt stellen können. Im Moment ist das ja noch so etwas provisorisch. Aber das tut dem Lob nichts ab. Also es wird getanzt zur Einstimmung auf die Predigt. Stay here. Da sind auch Patienten dann mit dabei, also es ist eine offene Morgenandacht. Hinten sehen Sie die anglikanische Kirche, also das Krankenhaus und Kinderheim gehört in Tansania zur anglikanischen Kirche und wird halt mit unterstützt von der Allianzmission. Und dies ist jetzt der Kinderheimbereich. Gehen jetzt in eins der Zimmer zu den Kleinen. Ich glaube, diese Bilder haben Sie auch schon öfter gesehen. Das ist auch ziemlich gleich geblieben in all den Jahren. Aber wir sind froh, dass wir jetzt mittlerweile die Zahl der Kinder reduzieren konnten. Und ungefähr 24 Kinder werden mittlerweile jetzt schon in ihren Familien direkt betreut von uns, dass sie in der Familie bleiben können und eben nicht ins Kinderheim müssen. Die meisten dieser Kinder haben keine Mutter mehr, weil die Mutter während der Geburt oder kurz nach der Geburt verstorben ist. Dann haben wir mittlerweile auch einen kleinen Kindergarten, wo größere Kinder dann schon ein bisschen Zahlen rechnen lernen, schreiben lernen. Dieser Junge zum Beispiel, der ist auch mental retardiert, das heißt, er braucht auch besondere Zuneigung, der rechts zu sehen war. Und da ist jetzt halt auch die Frage, dass wir ihn zu einer inklusiven Schule schicken können. Ja, dann sehen Sie jetzt nochmal, Matiaso liegt ungefähr 1700 Meter über dem Meeresspiegel. Und wie landschaftlich schön das im Moment ist in der Regenzeit, das sind so 8 Monate im Jahr und dann haben wir 4 Monate Trockenzeit. Das sind so Bilder von unserem einheimischen Markt, also Dorfmarkt. Der findet so abends ab 18 Uhr statt, da ist es dann schon immer dämmerig. Ja, der Weg jetzt nochmal für Gäste von Matiaso ist immer ganz interessant. Da gibt es so einen schönen Wasserfall in der Nähe, den man dann auch besuchen kann. So sieht das aus. Also wir sind auch mitten in schöner Natur. Die Missionare der Neukirchner Mission oder auch die Vorgänger haben immer so die Station so auf die Berge gebaut, ohne jetzt zu überlegen, ob das jetzt schwierig ist mit der Logistik, weil sie einfach diese Schönheit auch genießen wollten. Das sind jetzt einheimische Landwirte, die halt auch auf den Feldern teilweise dann schlafen, weil die Felder so weit von ihrem Zuhause entfernt sind. Straßenverhältnisse sind in den Dörfern schon sehr herausfordernd, gerade in der Regenzeit. Da müssen dann die Patienten auch irgendwie durchkommen. Ja, wir danken sehr herzlich dafür. Mit Ihrer Hilfe konnten wir Menschenwürde geben, konnten Leben verändern. Und wenn Sie Interesse haben, uns zu besuchen oder Interesse an Mitarbeit haben, oder weiter spenden möchten. Sie haben ja gesehen, das Ganze ist noch durchaus ausbaufähig. Ne? Da gibt es noch so ein paar Sachen, die wir verbessern könnten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank und Gott segne Sie für Ihren Beitrag.
Liebe Gemeinde, wir feiern Abendmahl miteinander. Bei uns sind alle dazu eingeladen, auch die Kinder. Der allmächtige Gott lädt uns Menschen ein an seinen Tisch. Der Schöpfer des Himmels und der Erden gewährt uns Gastfreundschaft. Jesus ist für uns gestorben und aus Liebe zu uns hat Gott ihn aus den Toten auferweckt. In Jesus hat er uns seine Liebe geschenkt und durch den Heiligen Geist will er selbst uns begegnen und uns stärken auf dem Weg der Nachfolge. Wir bereiten uns auf das Abendmahl vor, indem wir miteinander unsere Schuld bekennen. Ich lade Sie ein, gemeinsam mit mir ein Schuldbekenntnis zu sprechen. Das finden Sie an der Wand oder im Gesangbuch unter der Nummer 848. Herr, im Lichte deiner Wahrheit erkenne ich, dass ich gesündigt habe. In Gedanken, Worten und Werken. Dich soll ich über alles lieben, meinen Gott und Heiland. Aber ich habe mich selber mehr geliebt als dich. Du hast mich in deinen Dienst gerufen, aber ich habe die Zeit vertan, die du mir anvertraut hast. Du hast mir meinen Nächsten gegeben, ihn zu lieben wie mich selbst. Aber ich erkenne, wie ich versagt habe, in Selbstsucht und Trägheit des Herzens. Darum komme ich zu dir und bekenne meine Schuld. Richte mich, mein Gott, aber verwirf mich nicht. Ich weiß keine andere Zuflucht als dein unergründliches Erbarmen. Amen. Im ersten Johannesbrief wird uns versprochen, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Darum im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, deine Schuld ist dir vergeben, um Christi willen. In der Nacht, in der unser Herr Jesus Christus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach es, gab seinen Jüngern und sprach, nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Und nach dem Mahl nahm er den Kelch, dankte, gab ihn den und sprach, nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Und so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Gemeinsam beten wir das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir feiern das Abendmahl heute als Wandelabendmahl. Das heißt, ich lade Sie ein, gleich nach unten zu kommen, dann nach vorne zu kommen, durch den Mittelgang, zweireihig kann man kommen. Dann nehmen Sie sich bitte hier vorne einen kleinen Kelch, bekommen dann Brot und Saft und können jeweils über die Außengänge wieder zurück an Ihren Platz gehen. Und dann kann man die Kelche dort abstellen und da auf dem Stehtisch. Und nun kommt, denn es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Moment, Sie müssen noch warten. Nee, wir müssen unser gerade Zeug noch nehmen. Schau mich mal ab. So. Thank you. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Amen. Vor dem Fürbittengebet ein kleiner Hinweis. Sie wissen ja, dass die Kollekten bei uns ganz oft bestimmt sind, dann können wir da nichts dran drehen, aber wir können da trotzdem was dran drehen. Wir haben das jetzt so gemacht. Also die Kollekte heute, das ist das, was Sie in den Beutel werfen, hinter dem ein Mensch steht. Das ist für die von Kannsteinsche Bibelanstalt. Und dann gibt es an verschiedenen Stellen so Metallhandtaschen. Alles, was Sie da reinwerfen, das ist bestimmt für die Arbeit von Ute Trautwein und ihrem Team in Matiaso. Und wenn Sie nachher noch Fragen haben, können Sie sich gerne beim Kirchcafé an Ute Trautwein wenden. Die ist noch hier. Und vielen Dank für Ihren Bericht. Und wir werden es weiter verfolgen. Und noch ein Hinweis. Sie wissen, Ostern kann man immer Eier kaufen bei der Heidrun. Und die sind auch für Matthias, also der Erlös davon. Wir beten für andere und uns und stehen dazu auf. Treuer Gott, lieber Vater im Himmel, danke, dass du Menschen miteinander verbindest. Wir bitten dich für deine Gemeinde weltweit. Lass uns immer wieder neu entdecken, dass wir zu dir und darum auch zueinander gehören. Wir bitten dich für die Menschen in Matiaso, die Kinder, die Mitarbeitenden für Ute Trautwein. Segne ihre Arbeit und schenke Kraft, Geduld und Bewahrung. Wir bitten dich für die Menschen, die sich Sorgen um ihre Zukunft machen, für Kranke, Einsame, Trauernde, alle, die nicht wissen, wie es weitergehen soll. Lass sie erfahren und zutiefst glauben können, dass ihr Leben in deiner Hand liegt. Und wir bitten dich für uns, bewahre uns vor einem engen Herzen. Schenke uns Vertrauen zu dir, offene Augen für die Menschen neben uns, und offene Hände für das, was du uns anvertraust. Amen. Wir bleiben stehen und singen nochmal. So geht im Frieden Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Er blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr sei dir nahe und er schenke dir seinen Frieden. Amen.